Guten Morgen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst heute am Sonntag, dem 26. Juli 2020. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und Gott die Ehre geben und uns ihm so unsere Zeit. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir Christen von Gott, dem Herrn, der unsere Hilfe ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der in Jesus Christus mit uns den Bund geöffnet hat, den Bund für uns offengelegt hat, damit wir hineingehen können und eine Beziehung zu Gott, unserem Vater, haben. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche, der steht in Epheser 2, Vers 19. Und da heißt es: Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Gottes Hausgenossen sein. Das heißt, Beziehung zu ihm zu haben. Und genau das wird in der Josef-Geschichte auch deutlich, in der wir ja sind und uns befinden, in der Reihe. Und heute kommt das Kapitel 45. Und wir erkennen, die Brüder waren Josef auch fremd geworden. Viele Jahre haben sie ihn nicht gesehen in Ägypten und nun, als sie vor ihm standen, erkannten sie ihn nicht. Sie sind ihm fremd geworden. Und nun kommen sie als Bittsteller nach Ägypten. Und jetzt gibt sich Josef zu erkennen. Und sie werden seine Hausgenossen. Sie werden wieder Brüder und eine Familie. Das geschieht, wenn wir zu Gott kommen. Auch für uns. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, deswegen danken wir dir und rufen dich an und beten dich an, dass du uns zu Brüdern gemacht hast, dass wir Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes sind und dass wir so eine Beziehung haben. Herr, das ist unglaublich und groß und gütig von dir. Und so danken wir dir, dass wir bei dir sein können, auch diesen Gottesdienst mit dir leben, uns von dir ansprechen lassen, uns zu dir wenden und dass wir gestärkt werden durch dein Wort. Herr, alles, was uns bedrückt und bedrängt, das wollen wir dir sagen in der Stille. Ein jeder tritt vor dich. Herr, erhöre unsere Gebete und Herr, erbarme dich. In Joel 2 heißt es: Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig und geduldig und er ist von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Lasst uns Gott loben mit einem Lied.
Schöpfer, Lob, Klingt.
Ich lese 1. Mose 45 aus dem Buch Die Geschichte. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Seiner Dienerschaft befahl er, so schnell wie möglich den Raum zu verlassen. Kaum war er mit seinen Brüdern allein, gab er sich ihnen zu erkennen. Dabei weinte er so laut, dass es alle Ägypter im Haus hörten. Selbst im Palast des Pharao bekam man es noch mit. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin's, Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder waren so erschrocken, dass sie ihm nicht antworten konnten. Da beruhigte Josef sie: Jetzt kommt doch näher, zögert nicht. Und dann näherten sie sich ihm. Josef wiederholte noch einmal: Ich bin es, Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Nun fühlt euch doch nicht so schlecht und so bedrückt, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um euch alle am Leben zu erhalten, hat Gott mich vor euch hergeschickt. Denn schon 2 Jahre herrscht hier Hunger im Land. Es werden aber noch 5 weitere kommen, in denen man weder pflügen noch ernten kann. Ihr seht also, dass Gott selbst mich hierher gebracht hat, um euch und unsere ganze Familie zu retten. Versteht ihr? Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott selbst war es, der dafür gesorgt hat, dass ich für den Pharao wie ein Vater bin, sodass er mich zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Verwalter ganz Ägyptens gemacht hat. Nun beeilt euch, geht zurück zu meinem Vater und sagt ihm: Dein Sohn Josef lässt dir Folgendes ausrichten. Gott hat mich zum Verwalter von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir, beeile dich. Du sollst im Land Goschen wohnen, ganz in meiner Nähe. Du und deine Kinder, mitsamt deinen Enkelkindern. Dazu all deine Schafe und Rinder und alles, was dir sonst noch gehört. Und ich werde dort für dich sorgen, denn die Hungersnot wird noch 5 Jahre andauern. Du und alle, die zu dir gehören, dein gesamter Besitz, solle nicht zugrunde gehen. Ihr seht doch mit eigenen Augen, dass ich es bin, und auch Benjamin hat alles mitbekommen. Geht also, berichtet meinem Vater, in welch ehrenvolle Stellung mich Gott in Ägypten gebracht hat. Erzählt ihm von allem, was ihr gesehen habt. Eilt und bringt meinen Vater nach Ägypten. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals, und beide weinten. Und dann küsste er alle seine Brüder, während ihm die Tränen nur so über die Wangen liefen. Und da erst konnten seine Brüder mit ihm reden. Sie zogen wieder nach Ägypten. Von Ägypten nach Kanaan, zu ihrem Vater Jakob, dem sie nun alles berichteten. Stell dir vor, Josef lebt noch und er ist jetzt ein Verwalter von ganz Ägypten. Das war zu viel für Jakob. Er konnte ihnen einfach nicht glauben. Und dann erzählten sie ihm Wort für Wort, was Josef gesagt hatte. Und schließlich sah er auch noch die Wagen, die Josef für seinen Transport mitgeschickt hatte. Und da kehrten die Lebensgeister in ihren Vater Jakob zurück. Es reicht, es reicht. Mein Sohn Josef lebt noch. Jetzt will ich zu ihm und ihn noch einmal mit eigenen Augen sehen, bevor ich sterbe. Ich bin es, fürchtet euch nicht. So die Überschrift für die heutige Predigt. Liebe Gemeinde, Kapitel 45 steht an. Und das ist der sachliche und der emotionale Höhepunkt der Geschichte. Bei einer Filminszenierung, da würde diese Szene lang und breit dargestellt werden, damit die Zuschauer so richtig schön Anteil nehmen an den ganzen Emotionen, die hier aufkommen. Gefühlsausbrüche, Tränen, Umarmungen, Küsse, eine lange Rede von Josef, Schweigen der Brüder und endlich dann Handlungsanweisung, jetzt muss was getan werden. Für den gesamten Spannungsbogen und die Überleitung schauen wir nochmal zurück ins Kapitel 44 und dann gehen wir ins Kapitel 45 über. Vier Gedanken zu dieser Geschichte. Erstens, Bekenntnis und Offenbarung. Nach dem inszenierten Becherklau durch Benjamin tritt nun Juda hervor vor Josef und hält eine lange, demütige Rede mit dem Angebot, stellvertretend für Benjamin die Schuld auf sich zu nehmen. Ihr Lieben, merkt ihr, wie genial Gottes Heilsplan ist, wie vorausschauend, wie weise, aber auch wie offenkundig und wie klar Gottes Wirken und wie sein Plan ist, von Anfang an angelegt, der sich durchzieht bis zu Jesus Christus. Ausgerechnet Juda, der Viertälteste, übernimmt Stellvertretung für Benjamin, für seine Brüder, ja man kann sagen, für alle Stämme Israels. Das ist kein Zufall. Nein, denn über Juda verläuft die weitere Heilsgeschichte in der ganzen Bibel. Darüber geht der Heilsplan. Aus dem Stamm Juda kommt David, kommt das Königtum. Das geht über David weiter, von Juda her. Aus der David-Linie kommt dann die Messias-Verheißung. Und da kommt auch Jesus hervor. Also, Juda übernimmt hier stellvertretend für Benjamin und seine Brüder die Schuld. Und genauso übernimmt doch Jesus für ganz Israel, ja für die ganze Welt, die Schuld. Er nimmt die Schuld auf sich und das ist Gottes Heilsplan. Für andere einstehen, um so Schuld auszuräumen. Das ist hier angelegt in der Geschichte von Josef bei Juda. Und das ist vollendet in Jesus Christus, wo er die Schuld aller Welt auf sich nimmt. Ihr Lieben, wer nicht ganz blind ist, der wird doch auf jeder Seite der Bibel erkennen, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist. Vergebung und Versöhnung, das ist das Ziel Gottes mit den Menschen. Und das erkennt man in Jesus vollkommen und hier in der Geschichte schon angelegt. Also Juda kniet nun vor Josef und sagt, wenn Benjamin nicht zurückkommt, würde unser Vater sterben. Und das kann ich nicht zulassen. Nimm mich für ihn. Josef ist so berührt, er schickt die ganzen Ägypter aus dem Haus. Somit steht nun wieder Josef vor seinen Brüdern, ganz allein, wie damals in Dothan, wieder in einem absoluten Machtgefälle. Damals hatten sie Macht über Josef und warfen ihn in den Brunnen und verkauften ihn. Und jetzt hat er Macht über sie. Auf dem Höhepunkt der Geschichte, des Schuldbekenntnisses, der Reue und der Bereitschaft Judas, Stellvertretung zu übernehmen, stellvertretend zu leiden und die Schuld auf sich zu nehmen. Da platzt es aus Josef heraus. Ich bin's, Josef, euer Bruder. Mit Tränen und tiefster Erschütterung des Herzens gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Der Knoten ist geplatzt, jetzt ist es raus. Doch seine Brüder, die zeigen keinerlei Regung. Die stehen starr, vor Schreck da und können kein Wort sagen. Sie schweigen. Josefs erste Frage als Bruder ist: Lebt mein Vater noch? Ja, er steht da vor den Brüdern, hat sich gerade offenbart und die erste Frage, das erste, was er sagt, ist: Lebt mein Vater noch? Nein, nicht an die Brüder gerichtet, sondern an den Vater. Lebt mein Vater noch? Das muss man sich mal vorstellen. Und er sagt übrigens: Mein Vater, nicht unser Vater. Also er spricht ja auch schon Bände. Man kann an dieser Szene gerade den Eindruck gewinnen, dass seine Selbstoffenbarung nicht der versöhnende Begegnung mit seinen Brüdern dient, sondern der Begegnung mit dem Vater. Dass alles geplant wird und jetzt, was in den nächsten Kapiteln folgt, alles wird vorbereitet. Sein Vater Jakob soll nach Ägypten und ihm begegnen. Doch jetzt entlädt sich dennoch alle Spannung. Josef fällt seinem Bruder Benjamin um den Hals und weint. Dann fällt Josef jedem seiner Brüder um den Hals, küsst alle und hier heißt es, er weint an ihnen. So steht es im Text. Er weint an ihnen. Dass die Brüder weinen, wird hier nicht gesagt. Er weint so laut, dass es sogar im Nebenhaus gehört wird. Aber seine Brüder sind sprachlos und regungslos. Ihnen verschlägt es wieder einmal die Sprache. Damals, aus Hass, waren sie nicht in der Lage, ihm nur ein freundliches Wort zu sagen. Ein Wort Shalom, ein friedliches Wort, ein Grußwort, konnten sie nicht. Und jetzt können sie wieder ihr Maul nicht auftun vor lauter Schreck und Verwirrung. Erst nach einer langen Rede von Josef und als er ihnen um den Hals fällt und weint, dann können sie mit ihm reden, so steht's da. Was erfahren wir leider nicht? Schauen wir uns die Rede Josefs an. Zweitens, die Tränenrede Josefs. Da die Brüder sprachlos sind und erstmal die Enttarnung Josefs verdauen müssen, da versucht Josef nun, seine Geschichte theologisch zu deuten und hält eine Rede unter Tränen. Und das kennen wir doch auch, solche Situationen, wo wir gegenüberstehen, gegenüber sitzen und etwas klären müssen, wo Streit im Raum war, wo Schuld im Raum steht, wo Schuld ausgeräumt werden muss und Versöhnung das Ziel ist, wo ein klärendes Gespräch vonnöten ist. Da sitzen wir da und bringen oft keinen Ton heraus oder wissen zumindest nicht, wie wir anfangen sollen. Wie beginnt man so eine Rede? Und jetzt ist es unsere Chance, aus der Tränenrede etwas zu lernen. Wie macht es Josef? Also, wie schafft Josef ein Miteinander? 5 Gedanken dazu. Erstens, durch seine Selbstoffenbarung. Ich bin es, Josef, sagt er. Das heißt, die Wahrheit kommt ans Licht. Unklarheit wird beseitigt. Und das ist der Weg Gottes. Dass Wahrheit aufleuchtet und damit beginnt wieder ein Schritt auf Gott zu und zueinander. Wir zueinander, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Gott schafft ein Miteinander zwischen Gott und Menschen. Das ist seine Selbstoffenbarung in Jesus Christus. Jesus spricht, ich und der Vater sind eins. Das heißt, die Wahrheit kommt ans Licht. Das ist eine Selbstoffenbarung. In Jesus erkennen wir Gott. Er ist für uns da. Damit beginnt ein Schritt von der Beziehung, von der Verbindung zwischen Gott und uns. Durch Jesu Selbstoffenbarung. Zweitens, die gemeinsame Basis wird klar gemacht. Also Josef erkundigt sich hier nach dem Vater. Das ist die gemeinsame Basis. Ihr Vater. Und so auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, nennt uns Söhne und Töchter Gottes. Wie wir es im Gleichnis vom verlorenen Sohn erkennen. Wir sind nur verloren und wir müssen gefunden werden. Und genau dazu ist Jesus doch gekommen, um die Seinen, also uns, zu finden und zu Gott zu führen. Das ist die gemeinsame Basis. Drittens, Herstellung von Nähe. Derer, die sich fremd geworden sind. Fremd geworden sind sich die Brüder und Josef. Und nun sagt Jesus, sagt Josef bei der Selbstoffenbarung, tretet doch zu mir. Und sie näherten sich. Sie näherten sich einander. Sie gehen aufeinander zu. Und diese Annäherung Gottes erleben wir auch im Neuen Testament. Gott sandte Jesus, seinen eingeborenen Sohn, auf die Erde, zu uns. Und so überwindet er eine Distanz, dass wir sagen, Gott ist im Himmel. Nein, Gott ist auch bei uns, in Jesus Christus, ganz nah. Der Sohn Gottes, als er hier auf der Erde war, berührte Menschen. Jede Distanz ist damit überwunden. Er berührte Menschen. Gott kommt ganz nah. Am Schluss sagt Jesus zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist ein Versprechen der Nähe Gottes. Gott ist für uns da. Immer, jeden Tag. Er ist uns nah. Viertens. Deutung der Geschichte als Plan und Handeln Gottes. So, das wird jetzt spannend. Josef deutet nun die Geschichte aus Gottes Sicht. Er wirft den Brüdern es nicht vor, was sie getan haben, sondern sagt, Leute, das Leben ist kein Schicksal, sondern es ist in der Hand Gottes. Die Geschichte war kein Zufall, sondern es war Gottes Führung. Und ihr Lieben, genauso müssen wir auch über Jesus Christus reden und denken. Dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ist kein Schicksal gewesen. War nicht einfach so, dass ein römischer Hauptmann ihn verurteilt hat. Nein, sondern das ist der Beweis, dass durch ihn ein für alle Mal der Tod und die Sünde ausgeräumt sind, besiegt worden sind. Und für uns ist Gerechtigkeit gegeben. Das ist Gottes Plan für uns. Wir bekommen Gerechtigkeit und die Sünde wird ausgeräumt. Warum? Wozu? Fünftens, Fürsorge. Josef sagt, ich bin euch vorausgeschickt worden, um euch ein Leben zu ermöglichen. Also ich bin euer Wegbereiter. Und auch für uns sind genau solche Worte gesagt. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nur wer auf meinem Weg geht, wer mir vertraut. Jesus ist der Erste der Auferstandenen. Und wir werden folgen, wenn wir an ihn glauben und auf diesem Weg bleiben. Das ist unsere Verheißung. So schafft Josef wieder ein Miteinander. Ihr Lieben, merkt ihr, die Rede Josefs, das ist Seelsorge. Er deutet das Leben aus Gottes Sicht. Josef sagt ihnen, dass Gott es war, der ihn hierher geführt hat, damit ihr überleben könnt. Gott kümmerte sich um mich und Gott kümmert sich nun um euch. Versteht doch endlich, es ist Gottes Plan. Versucht das zu erkennen. Ihr Lieben, Sünde macht blind. Die Brüder sind blind und erkennen das nicht. Wer in Schuld und Sünde lebt, der ist blind für das Wirken Gottes. Und das muss jetzt aufgedeckt werden, dass die Brüder das erkennen. Wenn man seine Schuld vor Gott bekennt und ablegt und um Vergebung bittet, dann wird man offen für Gottes Handeln und Gottes Wirken und wird es erkennen und sehen, seinen großen Plan. Und dann entsteht Gerechtigkeit, wieder Gerechtigkeit auf der Ebene mit Gott, dass er uns als gerecht ansieht. Gerechtigkeit soll entstehen und das entsteht durch Gnade und durch Schuldvergebung. Das, was ausgeräumt wird, was behindert und das Gnade emporhebt, wieder zu Gott hin. Und genau das will nun Josef auch wieder erreichen und herstellen. Die Brüder haben ihre Tat gebüßt. Josef hat ein ganz schönes Spiel mit ihnen getrieben. Und sie haben ihre Sünde erkannt. Und sie haben ein Schuldbekenntnis vor Gott gesprochen. Er hat unsere Missetat erkannt und bestraft uns jetzt. Und jetzt wird Josefs Gnade deutlich. Er verurteilt sie nicht, sondern er rettet sie. Er sorgt für sie. Er ist jetzt für sie da. Aber merkt ihr, von Schuld, Vergebung und von Versöhnung ist hier noch keine Rede. Das spielt hier noch keine Rolle. Das braucht noch Zeit. In Klammern, das kommt noch in Kapitel 50. Hier geht es erstmal um die Rettung. Um die Rettung der Familie vor der Hungersnot. Josef ist gerettet worden und nun will er seinen Vater und seine Brüder retten vor der Hungersnot. Und hier geht es auch um die ganze Rettung Israels. In Vers 7 spricht er sogar von der großen Errettung. Und das ist schon ein Hinweis auf den Exodus unter Mose. Ein Ausblick. Gehen wir weiter in der Geschichte. Drittens, Ehre, wem Ehre gebührt. Also nach der Offenbarung seiner Rede, seiner Umarmungen wird jetzt wieder gehandelt. Josef sagt, geht wieder zu meinem Vater und sagt ihm, dass es mir gut geht und dass er herkommen soll, um hier zu leben. Erzählt von meiner Herrlichkeit in Ägypten. Das sind seine Worte. Er gibt eine Handlungsanweisung. Er sagt, was zu tun ist. Moment, ein kleiner Einschub. Der Pharao bekommt das nun auch alles mit, dass die Brüder da sind. Und er freut sich darüber, er freut sich mit. Und er lädt Jakob ein und will ihm das beste Land geben, das Fett Ägyptens, so steht hier. Da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich satt essen kann, wo man genug hat. Also der Pharao ist selber angetan von der Familienzusammenführung. Und er ordnet an, dass Jakob kommen soll. Merkt ihr, interessant, Josef gibt die Handlungsanweisung an die Brüder, aber der Pharao, der ordnet an. Und das zeigt dreierlei. Erstens, nicht Josef, sondern der Pharao hat die letzte Macht. Und das lässt uns auch immer erkennen. Wenn du meinst, dass du Macht hast, dann erkenne, dass immer noch einer über dir ist, der Macht hat. Und zweitens, die Geste des Pharao zeigt die Dankbarkeit an Josef. Er lädt Jakob ein aus Dankbarkeit Josef gegenüber. Und drittens, ja, selbst der Pharao muss, in Klammern unbewusst, sich in Gottes Pläne einfügen, die Familie zusammenzuführen und zu retten. Ja, Gott handelt zuletzt, nicht der Pharao. Und jetzt gibt Josef jedem ein Festkleid, ein Feierkleid. Und Benjamin, 5 Feierkleider. Das Kleid kommt jetzt wieder. Das Leitmotiv, das zum Streitobjekt der ganzen Geschichte wurde. Daraus wird jetzt das verbindende Objekt. Jeder bekommt eins. Jeder bekommt ein Festkleid. Aber da kommt doch wieder die Ungleichbehandlung. Benjamin bekommt 5 Kleider. Leute, hat Josef denn selber nichts gelernt? Hat Josef nichts verstanden, wie Jakob nicht gut gehandelt hat, um den ganzen Streit heraufzubeschwören? Und jetzt macht es Josef genauso. Warum? Hat er nichts gelernt? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Macht er es genauso? Immer weiter? Ihr Lieben, vielleicht ist das ein Hinweis an uns Leser, dass wir erkennen müssen, dass die Welt nun einmal so ist, wie sie ist. Dass der eine bevorzugt wird und der andere nicht. Das wird nicht gut geheißen, aber es ist so. Und darüber dürfen und sollen wir uns nicht ärgern, sondern damit leben, damit auskommen, damit umgehen lernen. Ihr Lieben, die Brüder, die erhalten doch jetzt jeder eins. Es kommt ja keiner zu kurz. Es wird keiner eines weggenommen. Ihr Lieben, Gott ist frei in der Zuwendung seiner Gaben. Er kann verteilen, wie er will. Matthäus 25 erzählt Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern oder Talenten. Da kommt der eine 5, der andere 2, der andere 1. Denken wir, ist ja ungerecht. Nein, aber Gott verteilt so die Gaben, wie er es will. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Handelst du damit? Die einen verdoppeln und der andere vergräbt es. Und das ist nicht gut. Das wird als nicht gut bezeichnet. Wenn einer bevorzugt wird, ist es noch kein Unrecht. Es ist eine Ungleichheit, aber kein Unrecht. Nur wenn man dem einen etwas wegnimmt und dann es einem anderen gibt, dann ist es Unrecht. Wenn der eine nichts bekommt, wenn der eine leer ausgeht, wenn ihm etwas genommen wird. Denkt mal an die Erzählung von Nathan dem David gegenüber, als David dem Uriah die Frau Batseba wegnimmt, kommt der Nathan zu ihm und sagt, da ist ein Reich, hat viele Schafe und ein Arm hat ein Schaf. Da bekommt der Besuch und der Reiche nimmt das eine Schaf von dem Armen weg, schlachtet es und macht daraus ein Gericht. Das ist Unrecht. David, so hast du gehandelt. Das ist Unrecht. Josef schickt nun seine Brüder mit Korn, mit Festkleidern und Wagen zum Vater und sagt als letztes Wort, zankt nicht auf dem Wege. Interessant, oder? Das ist das letzte Wort, was Josef ihnen wieder sagt. Zankt nicht auf dem Wege. Worüber denn? Vielleicht über Benjamins Bevorzugung? Geht das schon wieder alles los? Könnte da schon wieder Ärger, Streit und ein Unrecht auf dem Weg passieren? Oh, da sind wahrscheinlich viele Brunnen auf dem Weg. Josef kennt seine Pappenheimer und deswegen sagt er es nochmal. Viertens, letzter Gedanke. Jakob erwacht zum Leben. In Vers 26 heißt es, die Brüder kommen nun zu Jakob und sagen ihm alles, was sein Herz, sagen ihm alles, aber sein Herz blieb kalt. Er glaubte es ihnen nicht. Ihr Lieben, das Vertrauen war gebrochen in der Familie. Das Misstrauen lässt es nicht zu, ein Wort aus ihrem Mund als wahr anzunehmen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Die Stimmungslage Jakobs verdeutlicht die ganze Situation in der Familie. Das Zwischenmenschliche in der Familie ist zerrissen. ist tot, kann man sagen, zum Erliegen gekommen, ist festgefahren. Und nun muss Bewegung von außen her. Und Bewegung kommt nun durch die Wagen. Denn erst als er die Wagen sieht, die Josef mitschickte, um ihn zu holen, wurde sein Geist lebendig. Der, der von allen Kindern beraubt wurde, der sich hinabsteigen ins Totenreich sieht, dessen Geist wird nun wieder lebendig. Und er will Josef noch einmal sehen. Ihr Lieben, an der Stelle erkennen wir auch wieder einmal das menschliche Problem der Sünde. Wir hören nicht auf das Wort. Wir nehmen Worte nicht ernst. Wir vertrauen Worten nicht, sondern nur auf das, was wir sehen. So geht es uns ganz oft. Doch wenn wir ehrlich sind, können wir Worten vertrauen und können wir glauben und wir brauchen nicht zu sehen. Ihr Lieben, Jesus sagt zu dem zweifelnden Thomas als Auferstandener: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hört aufs Wort. Und deswegen hat uns Gott doch auch die Bibel gegeben. Sein Wort, dass wir lesen können, was Gott sagt. Deswegen spricht Gott zu uns, dass wir seinen Worten glauben und nach seinen Worten leben. Das macht uns selig. Dadurch werden wir gerettet, durch sein Wort, gerettet von Schuld und Tod. Und nun, als Jakob die Wagen erkennt, als er erkennt, dass die Geschichte wahr ist und dass Josef wirklich noch lebt, will er ihn sehen. Ihn noch einmal sehen, bevor er stirbt, das ist für ihn eine Offenbarung. Und ihr Lieben, das ist auch uns verheißen. Wer Jesu Worten glaubt und danach lebt, der wird ihn einmal sehen. Jetzt gerade durch den Geist, im Glauben, erleben wir es Stückwerk. Aber einmal werden wir Gott und Jesus vollkommen, wahrhaftig sehen vor uns, wenn wir bei ihm in einem Reich sind. Das ist das Ziel unseres Menschseins, unseres Lebens. Wir werden die Herrlichkeit Gottes erleben und daran teilhaben. Das ist Gottes Gnade für uns. Und dafür gehört Gott unser Dank, unser Lob. Ihm sei Ehre. Amen.
Preise dich mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung.
Lassen Sie uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.